Ich glaube, jetzt sind wir dran. Ja, schön. Ihr hört mir alle gut. Ja. Herr Jesus, wir wollen wirklich von dir heute Morgen was Ermutigendes hören. Wir wollen deine gute Nachricht neu in unserem Herzen empfangen und davon begeistert werden. Herr Jesus, wir haben so viele Predigten in unserem Leben gehört. So viele Predigten, sogar zu diesem Thema vielleicht schon. Aber du kommst mit deinem Geist und atmest auf uns, blies auf uns, deinen Heiligen Geist, und bringst uns immer was Neues. Und wir wollen Ohren hören, Ohren des Hören haben, Jesus. Wir wollen von dir hören heute Morgen. Zeig uns neu dein Herz. Herz der Barmherzigkeit, Herz der Liebe, Herz, der uns nie verurteilt, sondern uns immer wieder neue Liebe ausdrückt. Ja. Amen. Verloren und sogar gefunden. Im englischen Bahnhöfer gibt es immer ein Zimmer, heißt Lost and Found. Und leider kann man das nicht wirklich so gut auf Deutsch übersetzen, weil in deutschen Bahnhöfen ist es ganz anders genannt. Aber Lost and Found, das heißt verloren und sogar gefunden. Und das ist mir immer interessant, wenn man in so ein Zimmer eingeht, dort gibt es überall allerlei Dinge. Besonders natürlich Regenschirme, immer Regenschirme und kleine Taschen und auch Gepäck und alles drum und dran, Hütte. Und man denkt, wie kann die Leute wirklich nicht merken, dass sie das in der Bahn hinterlassen haben? Wie kann das sein? Ja? Und ich denke immer, wenn ich Lukas 15 lese, immer wieder an diese Dinge, Lost and Found. Und in diesem Kapitel erklärt Jesus drei Geschichten. Und manchmal lesen wir so: erste Geschichte, Punkt. Zweite Geschichte, Punkt. Dritte Geschichte. Aber die sind in einem Kapitel auf gutem Grund. Und ich glaube, dass die drei Geschichten immer wieder einander kommentieren und ergänzen sozusagen. Und ich werde versuchen, heute Morgen ein bisschen tiefer in diese Geschichte zu gehen, damit wir wirklich von Gott was bekommen können, was empfangen können. Und ich habe als Schlüsselvers fast den letzten Vers ausgesucht. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Weil eigentlich in diesem Kapitel geht auch die Geschichte zum Thema, wer ist mein Bruder? Und ihr kennt auch eine andere Bibelstelle, wo Jesus das ganz klar erklärt hatte. Aber ich glaube, das hat auch mit Lukas 15 etwas zu sagen. Okay, wir werden das erst lesen. Weil wie immer, wenn Jesus predigt, ist der Kontext, der Zusammenhang seines Predigts auch wichtig. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verloren nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Okay, erster Teil. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meine Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor dem Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach: Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säuer zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit dem Schotten, die Säuer fraßen, und niemand gab sie ihn. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe her im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und wir werden auch jetzt hier sehr fröhlich, wenn die Geschichte hier aufhört. Aber es geht weiter. Aber, was für ein Schlüsselwort in dieser Geschichte. Aber, der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einem der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Es ist wie so viel, wenn wir Jesus zuhören, dass es kommt eine Schicht, eine Ebene nach dem anderen, immer tiefer, immer mehr her, dass wir verstehen können vom Herz Gottes und von Jesus, wie er mit uns umgehen wird. Verloren und sogar gefunden. Kontext dieses Kapitel steht ganz am vorne. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und kritisierten Jesus. Die stellen sich immer wieder die Frage: Warum ist denn Jesus gekommen? Und letztes Mal, dass ich gepredigt hatte oder habe, hatte ich versucht, ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Warum ist Jesus gekommen? Für wen ist er gekommen? Und die Pharisäer wollten das auch wissen, weil sie konnten das gar nicht verstehen, dass Jesus so viel Zeit mit Sünden, mit Zöllner, Steuerberater und Huren verbringen wollte. Ja? Die konnten das gar nicht verstehen. Das kommt gar nicht in ihrem Bild von Jesus. Er macht es aber trotzdem. Drei Gleichnisse, die einander kommentieren und ergänzen. Und was können wir vom Vergleichen lernen? Was können wir tun, wenn wir versuchen, die alle drei so zu analysieren oder in diesem Kontext zu verstehen? Ich habe versucht, denn, wie ihr jetzt bei mir sehr gewohnt seid, ein bisschen das so in einem Spreadsheet zu verstehen. Was können wir hier sehen und lernen? Erstes und vielleicht allerwichtigstes: Jesus ist für die Verlorenen gekommen. Ja, das können wir in alle drei Gleichnisse, drei Geschichten sehr einfach und klar sehen. Jesus ist für uns gekommen. Ja, Jesus ist für die gekommen, die wissen, die brauchen Gott. Ja, er hat so wenig Zeit für die glauben, wir sind schon gerecht. Ja, er hat so wenig Zeit für sie. Er ist gekommen für die ihre Bedürfnisse schon kennen. Und das heißt für uns alle. Für uns alle. Alle Geschichte. Wenn wir sagen, okay, hier höre ich auf, dann haben wir die Nachricht schon bekommen. Er ist für die Verlorenen gekommen. Und als Mathematiker können wir auch hier in diese drei Gleichnisse die Verlorene prozentual rechnen. Weil das wird uns auch etwas erklären. Bei der Schaf 1% verloren gegangen. 1%, was ist 1%? Ja, das bringt nichts. Ja, das kann man vergessen. Ja, in Aufrunden geht das schon los. Ja, 100%, 100 bringt nichts, ja, macht nichts. Bei den Groschen sind wir 10%. Okay, bei 10% vielleicht fängt man an zu denken, hier gibt es was Wichtiges los. Ja, wenn man 10% dein Einkommen verlässt, dann fängt man an zu denken, wie kann ich denn damit klarkommen oder umkommen. Und beim verlorenen Sohn liegen wir jetzt bei 50%. Die Hälfte der Familie ist schiefgegangen, ist weggegangen, ist verloren gegangen. Okay, wenn man zwei Kinder hat und einer verloren gegangen ist, auf egal welche Gründe, das tut man wirklich weh. Ja? Jesus hätte die Gleichnisse genauso alle bei 50% erzählen können, hat es aber nicht gemacht und mit Absicht, weil er wollte, dass wir wirklich daran denken, wie wichtig ist es für mich, dass ich verloren gegangen bin. Oder dass wir als Hirte in der Gemeinde, wir denken, ja, wenn 10 nicht mehr am Sonntag kommen, ist nicht so schlimm. Nein, was lernen wir vom Geschichte vom Schaf? 1%. Aber trotzdem geht der Hirte los, um zu suchen, was verloren gegangen ist. Und in diesen drei Geschichten ist es interessant zu denken, wie viel versteht er oder es, der oder das verloren gegangen ist? Was versteht er? Zum Beispiel, was versteht ein Schaf? Wisst er doch, dass es verloren gegangen ist? Ja? Weiß der Schaf, aha, wo bin ich denn? Wo sind meine 99 Brüder und Schwestern? Oder geht er nur, na, ich suche hier was zu essen und suche, ja, und weiß gar nicht. Ja? Wir werden sehen, dass Jesus ein Schaf hier ausgesucht hat, ist auch sehr wichtig in der Geschichte, weil viel im Alten Testament zum Thema Schaf geschrieben ist. Aber denkt daran, wir können nicht sagen, Schaf, Goschen und Sohn sind alle gleich. Die sind das gar nicht. Jeder bringt eine andere Perspektive, eine verschiedene Richtung zu diesem Geschichte. Also der Schaf vielleicht versteht vielleicht ein bisschen. Der Groschen, Groschen kann nicht denken. Der Groschen weiß gar nicht, dass es verloren ist. Weiß es nicht. Kann es nicht wissen. Der Sohn aber hat volle Kenntnis. Der Sohn, als er fängt an zu hungern, weiß, hier läuft etwas in meinem Leben schief. Ich habe gesündigt, sozusagen. Der Sohn allein unter diese drei hat wirklich diese Kenntnis, ich habe gesündigt gegen Himmel und gegen dir, so sagt er später seinem Vater an. Okay, nächste Frage. Was sehen wir? Wenn wir diese Geschichte, dieses Kapitel liest, was sehen wir? Was können wir davon verstehen? Beim verlorenen Schaf muss ich ganz ehrlich sein, hier sehen wir keine Logik. Ja? Es ist total sinnlos, den 99 in den Wüste zu lassen, nach dem einen zu suchen. Ja? Es steht ganz klar in der Schrift, die 99 sind nicht auf einer grünen Weide, die sind in der Wüste. Das heißt, man kann weggehen, das eine finden, zurückkommen, jetzt sind noch drei gegangen, ich suche jetzt die drei. Wo sind die drei? Dann legen die 97 her, dann komme ich, ja, tageslang kann man hin und her gehen. Ja? Wir müssen verstehen, dass die Gnade Gottes keine Logik, keine menschliche Logik hat. Ja? Es macht keinen Sinn, 99 in Risiko zu lassen, um eine zu finden. Und dann denken wir, aber Jesus, sozusagen in dieser Geschichte, Jesus macht es trotzdem. Der Hirte macht es trotzdem. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von zwei, was sind sie denn? Die sind Prediger, Christen, die Bücher in England schreiben, aber die sind beide ganz, ganz komisch. Nee, die sind nicht komisch, Komiker, Comedians, ja? Ja? Und eine der Nachrichten ist, dass keiner ist Gott unwichtig. Keiner ist Gott unwichtig. Und wir müssen hier vorsichtig sein, weil wir leben in einer Welt, wo es ist ganz klar, wer wichtig ist und wer unwichtig ist. Ja, und wir müssen gegen diesen Zeitgeist ganz oft wirklich kämpfen, uns daran zu erinnern, mit Gott ist keiner unwichtig. Ja, der Kleinste, der Schlimmste, ja, die Person, mit der wir gar nicht Zeit verbringen möchten, der ist Gott wichtig. Und es ist nicht für uns zu sagen, mit dieser Person will ich Zeit verbringen, mit dieser Person nicht. Dieser 1%, ja, die sind sozusagen Gottes Lieblings. Die werde er immer danach suchen. Naja, verlorene Goschen, hier geht's Logik los. Ja? 10% mein Reichtum ist weggegangen. Das werde ich suchen. Und auch ohne Risiko für die anderen 90%. Ja? Die Goschen werden nicht in die Irre gehen, sozusagen. Ja? Hier ist ganz anders. Ganz anders. Und beim verlorenen Sohn sehen wir Gnade. Gnade ohne Ende. Ja, sehr interessante Geschichte. Sehr interessante Geschichte. Man könnte am Anfang sagen, der zweite Sohn hat sein Erbteil bekommen. Was ihm gehört, was ist sozusagen sein Recht, das hat er schon. Ja? ist alles weg, dann kommt er zurück. Was darf er denn von seinem Vater erwarten? Nichts. Er hat schon. Sein Vater war total recht, hat die Erbteil in zwei geteilt und seinen beiden Söhnen das geben. Aber wir hören kein Wort von seinem Vater, dass er hat schon seinen Teil bekommen. Und so ist es mit unserem gnädigen Gott. Ihm ist egal, was uns schon gegeben wird oder wurde. Das ist ihm völlig egal. Er hat Gnade ohne Ende für uns. Gnade um Gnade. Gnade, das so von menschlicher Perspektive sinnlos ist. Den zweiten Sohn können wir sehr gut verstehen. Eigentlich hat er recht. Aber das ist wirklich gar nicht der Sinn dieser Geschichte. Ja, die Gnade des Vaters ist eigentlich der Sinn dieser Geschichte. Okay. Interessante Frage bei diesen drei Geschichten dann. Wer macht Mühe? Wer muss sich wirklich anstreben, hier was zu verändern? Erste Geschichte. Und zweite Geschichte, ganz klar, Gott. Gott im Gleichnis ist Gott, der sucht, was verloren gegangen ist. Ja? Obwohl Schaf oder Groschen, ist Gott, der Mühe macht. In der dritten Geschichte ist was anders. Der Vater geht nicht suchen. Sehr interessant, der Vater geht nicht suchen. Der Sohn kommt zurück. Ja, und das hat auch vielleicht was zu tun mit, wie viel versteht er. Ja? Der Schaf versteht überhaupt nicht, was passiert. Und der Hirte muss ihn danach gehen. Der Sohn aber weiß genau, was er getan hat. Und deswegen muss er Mühe machen. Muss er die Entscheidung treffen. Und wir werden sehen, wie wir jetzt später mit den Pharisäern ein bisschen handeln, wie wichtig diese Entscheidung ist, dass er macht, die er macht. Okay, was macht er oder sie danach? Was denkt ihr? Was passiert, was kommt zunächst? Bei allen drei Geschichten. Ideen? Er freut sich, ja, genau so. Oder wie ich das hier geschrieben habe. Party. Ja. In alle drei Geschichten kommt Party. Ja. Und das sagt uns was von Gottes Herzen. Ja. Er ist kein Richter, der sagt, Punkt, ja, ich habe das alles angesehen und zugehört und ich kann sehen, du bist jetzt in Jesus gerechtfertigt, jetzt kannst du gehen, Punkt. Nee. Er feiert, ja, und er sagt, er feiert nicht alleine, sondern alle Engel im Himmel feiern mit. Das ist wirklich Party. Party. Und es ist eine der sehr wenig in dieser Geschichte, wo alle drei Geschichten zu einem Punkt kommen. Und deswegen müssen wir denken, das ist denn wichtig bei Gott. Das ist dann wichtig bei Gott. Er feiert, wir feiern mit, die Nachbarn feiern, die Freunde kommen und feiern. Jeder macht Party, weil Gottes Herz freut sich so über uns. Über uns, ja? Nicht über einige theoretische Personen, über uns. Weil wir gesagt haben, Gott, ich will dich annehmen, ich will mit dir weitergehen, ich will mit dir Party machen. Und dann sagte er, wuhu, jetzt geht's los. Ja, vielleicht für einige von uns heute Morgen ist das wirklich wichtig zu hören. Ja, Gott macht Party über mir. und über uns, weil er uns so liebt. Und das Problem, oft denken wir, ja, Gott liebt mich. Ja, das können wir in der Bibel schwarz-weiß lesen. Und wir denken, ja, Gott liebt mich. Ja, selbstverständlich. Aber vielleicht, wenn wir verstehen, Gott macht Party über mich, kommt das von einer anderen Richtung. Vielleicht spricht das mehr in unserem Herz. Party überall. Okay, nächste Frage. Wer spricht dagegen? Alle feiern, wer spricht denn dagegen? Beim Schaf und Groschen keiner. Ja. Der ein Schaf ist zurückgekommen und die 99 stellen nicht herum und sagen, was macht er denn hier? Wieso kommt er zurück und denkt, dass er wieder mit uns rumgehen kann? Ja. Es kommt nicht, ja? Versteht? Und auch sogar bei den Groschen überhaupt nicht, ja? Keiner spricht dagegen. Der andere Sohn, ja? Das Problem für uns alle im Lukas 15 ist immer der zweite Sohn oder der ältere Sohn. Immer wieder, ja? Versuchen das zu verstehen. Und ich habe oft gesagt, ich versuche die Bibel so zu verstehen. Ich lese was in der Bibel und denke, wo stehe ich denn jetzt in dieser Geschichte? Wo stehe ich? Ja? Stehe ich hier und schaue Jesus an? Denke ich mal manchmal, ich bin schon Jesus? Bin ich unter den Pharisäern, unter den Jüngern, in der Menge? Es ist oft sehr hilfreich zu denken, wo stehe ich in dieser Geschichte? Bisschen Fantasie zu machen, ja, damit was geschrieben wird, wirklich in unserem Leben real wird. Ja, wo stehe ich denn in dieser Geschichte? Wer sind wir? Erstens Schaf oder Hirte? Ja, wo bist du in dieser Geschichte? Denkst du immer, ach, ich war ein verlorenes Schaf und mir ist so dankbar, dass Jesus mich gefunden hat? Oder denken wir, naja, wenn ich Hirte wäre, was hätte ich denn hier getan? 99 in Sicherheit zu halten, die Schafe so in der Gemeinde zusammenzuhalten, auf kein Risiko zu machen. Und die eine, ja, das Schaf ist gegangen, aber was kann ich tun? Schaf oder Hirte? Weil beide können hier etwas vom Jesus lernen, bekommen. Zweite Geschichte, wer bin ich? Bin ich die Frau, die so darauf freut, dass sie jetzt ihr Groschen gefunden hat? Oder sehe ich vielleicht, ist auch Nachbar, der mitfeiert, der Party mitmacht? Die haben die ganze Szene gesehen. Bisschen daran gedacht. Wo stehe ich in der dritten Geschichte? Es gibt hier wirklich nur zwei Möglichkeiten. Ja? Okay, ja. Wo stehe ich denn in diese ganze Geschichte? Gott hat uns alle lieb. Man denkt vielleicht nicht so oft, aber wie sehr hat Jesus die Pharisäer geliebt? Natürlich mit seinem ganzen Herzen. Er wollte sie auch für sein Reich gewinnen. Deswegen hat er solche Geschichten erzählt, damit die Pharisäer auch verstehen, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Vergebung. Jesus hat die Pharisäer so sehr geliebt. Die waren eigentlich sein Volk, sozusagen seine Gruppe. Ja? Weil Jesus hat so viel mit ihnen diskutiert und abgesprochen oder besprochen. Er war unter die Pharisäer ganz klar zu Hause. Und er hat so stark gegen sie gesprochen, damit sie verstehen, was für eine Bedürfnis sie von Gott hatten. Erster Sohn, zweiter Sohn. Ich weiß schon leider von mir, wo ich in dieser Geschichte stehe. Warum ich mich das immer wieder lernen muss. Okay, und letzte Frage, was betont Jesus? Wo liegt seine Betonung in diese drei Geschichten? Was denkt er, dass hier wichtig ist? Der Hirte. Ja, und wie er reagiert und was er macht. Die Frau, wie sie Mühe macht, nach diesem einen Groschen zu suchen und zu finden. Und letzte Geschichte, alle drei, Vater, erster Sohn, zweiter Sohn. Jesus legt eine Betonung auf alle drei, weil alle drei für ihn wichtig sind. Okay, soweit die Geschichten. Frage jetzt, und wie reagiert die Pharisäer? Wenn wir versuchen, in der Stelle der Pharisäer zu stehen und diese Geschichte anzuschauen, können wir vielleicht was Wichtiges lernen. Entschuldigung. Bei der ersten Geschichte, das Schaf ist sozusagen in die Irre gegangen. Ja? Er hat, glaube ich, es hat nicht mit Absicht gedacht, ich gehe jetzt los, ich gehe jetzt woanders. Ein Schaf kann nicht so denken. Was wir verstehen vom dritten Geschichte aber, ist was anders, wenn er selbst die Entscheidung treffen. Die erste Geschichte kennen die Pharisäer schon gut. Im Alten Testament kann man sehr oft lesen vom Schaf als Volk Israel bezeichnet. Ja, das liest man immer wieder. Und die Pharisäer waren natürlich Schriftgelehrte, das hatten sie verstanden. Und wenn Jesus so angefangen hat und sagt, es gab einen Hirte, der 100 Schaf hatte, ja, dann wissen sie schon direkt und genau, wie es denn, was denn zu sagen war. Ja. Es steht in Jesaja, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Geschichte kennen wir schon von Jesaja. Ja? Die Schafe sind alle in die Irre gegangen. Das heißt, sie haben keine Ahnung, was sie machen soll und sind dann ohne Absicht falsch gelaufen. Aber wenn man auch Ezekiel 34 liest, hier kommt das mehr zu Pharisäer am Punkt, weil hier kritisierte Gott die Ältesten Israel, weil sie gar kein guter Hirten waren, weil sie gar nicht auf dem Schaf gekümmert haben. Das heißt, es gibt hier zwei Dinge zu verstehen. Erstens, Schafe gehen in die Irre. Aber zweitens, die Hirte sind verantwortlich dafür, sie zu finden, sie zu behüten und auf ihn zu kümmern. Ja? Und vielleicht konnten die Pharisäer hier auch verstehen, dass als Jesus gekommen ist, war das Volk Israel zu einem Punkt, wo die Hirten gar nicht auf sie gekümmert hatten und gar nicht verstanden hatten, was sie mit ihnen tun sollen. Das ist ein Zitat aus Ezekiel 34. Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Und ihr kennt auch vom Neuen Testament den Vers, wo geschrieben wird, und Jesus hatte Mitleid über sie war, sie waren wie Schaf ohne Hirte. Ja? Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, ist es auch sehr wichtig, nicht nur auf den oberen Fläche zu schauen, sondern wirklich daran zu denken, warum hat er dieses Beispiel genommen? Und ich glaube, mit Schaf und Hirte hat Jesus viel zu sagen, wie im Alten Testament, so auch im Neuen. Zweite Geschichte ist eigentlich der einfachste. Ich habe ganze Woche lang darüber gedacht und gebetet, was sagt Jesus mit den 10 Groschen? Hat das mit den Zehnten zu tun, das verloren geht? Wahrscheinlich nicht. Hat das mit Talente zu tun, worauf Jesus auch irgendwo erklärt, was man mit 10 Talenten machen muss? Aber bis jetzt ist mir nichts gekommen. Zweite Geschichte ist eigentlich zweite Geschichte, nicht mehr zu sagen. Dritten aber ist ein bisschen komplizierter. Im dritten Geschichte, und das ist sehr interessant, wenn man das mit den ersten zwei vergleicht, geht Gott nicht suchen, nachdem sein Sohn verloren geht. Er geht nicht suchen. Bitte? Die Augen, ja. Ja. Aber denkt man an die erste Geschichte, er lässt die 99 Schafe und geht suchen. Die Frau macht Licht im Herz, Licht zu Hause und geht suchen. Aber was macht Gott in dieser Geschichte? Er wartet. Er kennt seinen Sohn. Ja? Wir sagen oft, dass man muss wirklich zum absolut tiefsten Punkt kommen, bevor man erkennt, ach, ich bin dort doch verloren. Und Gott weiß das, Gott versteht das in uns. Er hat seinen Sohn gar nicht vergessen. Und wie wir wissen, sobald der Sohn fängt an zurückzukommen, war er da. Ja? Aber er wartete darauf. Die Entscheidung zu treffen, ist wirklich in dieser Geschichte von höchster Wichtigkeit. Dass der zweite Sohn sagt, okay, hier bin ich, es geht mir gar nicht gut. Und die Entscheidung für ihn zu treffen war gar nicht so einfach. Er hatte schon sein Erbteil. Er hatte alles von seinem Vater, dass ihm recht war. Er konnte gar nicht von seinem Vater mehr erwarten. Und ich glaube, das ist ein Hauptteil dieser Geschichte. Er sagte, bei meinem Vater gibt es Tageslöhner, die es besser geht als mir. Das heißt, er war bereit zurückzukommen und sagt nicht mehr, ich werde nicht mehr dein Sohn sein. Ich bin bereit, dein Diener, dein Tageslöhner zu sein. Und diese Demütigkeit, spricht wirklich in dieser Geschichte sehr laut und ist für mich ein sehr wichtiger Teil, diese Entscheidung vom jüngeren Sohn, dass er bereit ist, sich zu demütigen, weil ohne das kommen wir Gott nie an. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe was von dir verdient, geht nicht, kann nicht sein. Und wenn wir so eine Betonung darauf legen, dass wir Gottes Söhne und Töchter sind, das kann oft in diese Richtung uns verführen, dass wir denken, ja, ich kann was von Gott bekommen. Ich kann ihm sagen, Gott, ich brauche das und jenes und dieses und will das haben, und ja, weil ich sein Sohn bin, seine Tochter. Aber diese Demütigkeit, das ist hier der Schlüssel für den Sohn. Bis Vers 24, alles schön und gut. Ja? Und man denkt, zu diesem Punkt, glaube ich, die Pharisäen war da und dachte, oh ja, das war eine schöne Geschichte. Also drei Geschichten, Schaf, Groschensohn, ja, kein Problem, gut, alles klar. Und so wie oft bei Jesus, dann kommt dieser Twist, dieser Umdrehen, ja, diese U-Turn, ja, wo plötzlich wir laufen in eine ganz andere Richtung. Und hier muss man wirklich daran denken, was zu finden ist. Im Vers 28 trifft der zweite Sohn, der ältere Sohn, auch eine Entscheidung. Ja, wir haben gesehen, wie der jüngere Sohn sich entscheidet hat, sich zu demütigen und zurück zu Gott, seinem Vater zu gehen. Und 28 sehen wir, wie der ältere Sohn auch eine Entscheidung trifft. Aber leider keine gute Entscheidung. Er hat die Möglichkeit, wie in die anderen zwei Geschichten, mit seinem Bruder Party zu machen. Ja, die Einladung ist da. Und es ist nicht nur so ein Fremd, ein Nachbar oder ein Schaf, es ist sein Bruder, der zurückgekommen ist. Ja, hier kann man wirklich feiern und mit ihm jubeln und Party machen. Aber leider trifft er eine andere Entscheidung. Und ihr kennt alle diese Wortspiel im Jesus-Gleichnis. Dein Bruder, sagt der Vater, nee, dein Sohn, sagte der Sohn. Oh, wie kann man hier Schmerz in Gottes Herzen hören? Ja, nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch in der Ehe. Ja, wenn Karen mir sagt, dein Sohn hat jetzt so und so gemacht, ja, jetzt weiß ich, dass ich bin auch schuld, ja, ja? Dein Sohn, ja. Und das ist oft ein ganz lustiges Ding, aber hier, das ist so schmerzhaft. Und ich glaube, das hat auch etwas zu uns heute zu sagen, ja. Was denken wir von den Menschen in unserer Umgebung? Sehen wir manchmal Gott, seht, wie dein Sohn hier Mist aufgebaut hat. Seht ihr jetzt, wie deine Söhne ganz ungerecht nach Deutschland gekommen sind, weil sie hier kein Wohnrecht haben. Was machen denn deine Söhne? Ja, das ist Gottes Problem, er ist schuld. Ja, er hat die Menschen hier kommen lassen. Mir ist ganz klar, die sind alle meine Brüder. Die sind meine Brüder. Weil eigentlich ist Gott unser Vater und deswegen sind alle Menschen unsere Brüder. Ja? Dein Bruder, sagte Gott uns von den Menschen um uns herum. Und wie reagieren wir? Sagen wir, wie der ältere Sohn, nee, Jesus, dein Sohn ist hier falsch gegangen, hat nichts mit mir zu tun. Ja? Dieser Pharisäergeist, der so schnell über uns kommt, das müssen wir widerstehen und verstehen und erkennen. Die sind meine Brüder. Und wie reagieren wir? Wenn wir Lukas 15 lesen, was denken wir? Wie können wir das wirklich persönlich annehmen? Mit Dankbarkeit. Das ist immer für mich die erste Emotion. Dankbarkeit. Gott zu sagen, Herr, wow, ich bin so dankbar, dass du wie ein verlorenes Schaf nach mir gekommen bist. Dass du mich ausgesucht hast und gefunden hast. Ich war verloren. Ich bin doch jetzt gefunden. Dankbarkeit, dass du, Jesus, immer bereit bist, mich anzunehmen. Egal, wo ich stehe, egal, was ich getan habe. Dankbarkeit so tief in meinem Herz, dass trotz allem Gott liebt mich. Er macht Party über mich. Er feiert sich über mich mit allen Engeln im Himmel. Eigentlich, ja, ganz einfach. Er liebt mich. Ich reagiere auch mit Gnade meinen Mitmenschen gegenüber. Ja? Meinen Mitmenschen gegenüber. Und auch, ich versuche mit Barmherzigkeit den anderen gegenüber zu handeln. Wirklich mich daran zu erinnern, die Menschen sind meine Brüder. Und die brauchen Barmherzigkeit von mir. Vielleicht werden einige dieser Menschen keine anderen Christen treffen, außer ich. Ich bin die einzige Möglichkeit, Gottes Barmherzigkeit weiter zu zeigen. Ja? Und wenn ich denke, meine Zeit ist mir am wichtigsten, ich habe keine Zeit für andere Menschen, dann geht das verloren. Aber vielleicht, wenn ich versuche, jeden Tag zu denken, keiner ist unwichtig. Jeder braucht von mir Liebe, Barmherzigkeit, ja, ein freundliches Wort. Nur ein freundliches Wort kann unsere Umgebung und die Menschen drin so verändern. Wenn ich bereit bin, den anderen mit Barmherzigkeit zu handeln. Und hier bin ich nicht allein. Hier bin ich nicht allein. Gott hat uns versprochen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als er trüb und finster war. Es ist ein Versprechen. Und wenn ich mit meinen Mitmenschen umgehe, ist Gott mit mir. Er inspiriert mir. Er gibt mir Barmherzigkeit. Er setzt Gnade in meinem Herzen frei, damit ich diese Gnade weitergeben kann. Bin ich ein Teil der Erlösung oder ein Teil des Problems? Ja? Ich kann immer entscheiden, werde ich das Reich Gottes weiterbringen oder verhindern? Werde ich persönlich immer wieder unter diesem Pharisäergeist handeln und gehen? Oder bin ich bereit, mich zu demütigen und mit Gott zu feiern über die Schafe, die verloren gegangen sind und sind sogar gefunden? Was will Gott eigentlich von uns? Was will er von uns? Hat uns gerettet, hat uns gefunden. Er hat uns in sein Reich gestellt. Und er will ganz einfach, dass wir diese gute Nachricht weitergibt. Ein freundliches Wort, kleines Geschenk, ein Lächeln unserer Mitmenschen. Ja? Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir zuerst vielleicht neu einstellen. Ja? Die Erneuerung unseres Gedanken steht in Römerbrief. Damit wir verstehen, erst, ich war verloren und ich bin gefunden worden. Und zweitens, alle Menschen sind wichtig. Alle Menschen. Egal wie schmutzig, egal was für Hautfarbe, Reichtum oder Status, keiner ist unwichtig. Und Gott hat uns berufen, die anderen auch zu finden. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten. Und Jesus sagt, komm mit mir, sei Mithirte mit mir, wie ich die Schafe suchen und finden. Komm mit mir. Wir gehen zusammen. Wir machen das zusammen. Wir gehen die Gnade zusammen weiter. Amen.